Gottes blickt der Psalm 126 gleichzeitig voraus als auch zurück. Möglicherweise in einer prophetischen Vorschau, inspiriert vor allem durch Jesaja. Als ich Jesaja nochmal jetzt die letzte Zeit gelesen habe, da ist mir aufgefallen, dass es hier viele Parallelen gibt zum Psalm 126. Denn Jesaja hat ja Gottes bevorstehendes Gericht dieser babylonischen Gefangenschaft, aber auch schon der anschließenden Befreiung ganz klar vorhergesehen und auch sehr eng diese beiden Dinge miteinander verknüpft. Unabhängig davon, wann dieser Psalm jetzt auf dem Weg zum Tempel in Jerusalem gesungen wurde, sind die darin beklagten Tränen zum Glück für Israel nicht Gottes letzte Absicht mit seinem Volk und auch nicht sein letztes Wort. Auch das wird in diesem Psalm deutlich. Und da geht es noch weiter. Auch die Aussage in diesem Psalm reicht weit hinaus über einzelne Ereignisse im Alten Testament. Es gilt sogar schon für die ganze Menschheit, die Gott nie aufgegeben hat. Selbst mit der Sintflut nicht. Weil er treu seine Zusagen hält, das haben wir eben gerade gesungen, und die Welt so sehr liebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn geben wird, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist Gottes Ziel mit den Menschen, mit uns, die er geschaffen hat. Aber zunächst musste Jesaja so um 730 vor Christus vor dieser furchtbaren Zeit der Gefangenschaft Judas in Babel warnen, weil sich das Volk nicht um Gottes Gebote scherte. Stattdessen suchten Israels Könige Hilfe in der eigenen politischen Stärke oder sogar bei den heidnischen Verbündeten, die im Prinzip Israels Feinde waren. Sogar deren selbst erfundenen Göttern trauten sie mehr zu als dem lebendigen Gott. Und da habe ich mich auch selbst gefragt, wo komme ich in Situationen, wo ich meinen eigenen Gedankengängen oder meinen eigenen Strategien mehr vertraue als dem lebendigen Gott. Obwohl Israel doch erst wenige Jahrhunderte vorher aus Ägypten als ganzes Volk von Gott wunderbar befreit worden war und von ihm ins verheißene Land gebracht worden war, allen Schwierigkeiten zum Trotz, vertrauen sie ihrem Gott nicht, immer wieder nicht. Und diese große Erfahrung der Befreiung aus Ägypten, die hat sie nicht davor bewahrt, wieder in Unglauben zu fallen. Große Erfahrungen mit Gott, das gilt auch für dich und mich persönlich, große Erfahrungen mit Gott schützen nicht automatisch vor neuem Unglauben. Und da muss uns Israels Geschichte eine Mahnung sein. Glaube ist täglich neu gefragt, Vertrauen ist immer wieder auch eine Entscheidung, die wir permanent treffen müssen. König Ahas von Juda, so steht es in 2. Chronik 28, Vers 23, der hat sogar gezielt den fremden Göttern geopfert, den Göttern von Damaskus, mit der irrsinnigen Begründung, dass die Aramäer ja schließlich Israel besiegt hatten im Krieg. Und statt zu Gott umzukehren und Buße zu tun, weil diese Niederlage vor allem auch die Folge seiner eigenen Schuld war, folgerte Ahas, so lesen wir das hier im 2. Buch Chronik, ja, die Götter der Könige von Aram, die helfen ihnen. Denen will ich opfern, dann werden sie auch mir helfen. Das ist doch wirklich heftig. Ja, also der handelt nach dem Motto, gut ist, was hilft. Und wenn wir diese Geschichte weiterlesen, dann merken wir, dass die Aussage, die wir vielleicht auch schon mal gehört haben, sehr, sehr falsch sein kann. Es ist nicht immer gut, was hilft. Es ist definitiv oft falsch. Gottes Geduld war völlig zu Recht am Ende und so konnte er auch dem besseren Nachfolger Hiskia nur ausrichten lassen. So lesen wir es in Jesaja 39, Vers 6. Siehe, Tage kommen, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zum heutigen Tag angehäuft haben, nach Babel weggebracht werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und es kam, wie es kommen musste, es kam zur Katastrophe der Verschleppung aus dem verheißenen Land in die 70-jährige Gefangenschaft nach Babylon. Das war eine Strafe Gottes wegen Israels Unglaube, wegen Israels permanentem Gemecker und seinem permanenten Misstrauen gegenüber seinem Gott. Aber gerade bei Jesaja finden wir mitten in der nötigen Ankündigung des Gerichts auch schon den Trost. In der eigentlichen Absicht Gottes, nämlich dass er sein Volk durch diese Gefangenschaft zur Buße und Umkehr bewegen will. Dass er die Übriggebliebenen, die zu ihm halten, die wieder Vertrauen finden, dass er die nach Israel zurückbringen will und sie segnen wird. Deutlich zu sehen auch nochmal in Jesaja 35, Vers 10. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren nach Zion, kommen mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen entfliehen. Ewige Freude, das taucht hier auch auf bei Jesaja und es erinnert sehr auch an Psalm 126. Und dass Gott das tun wird, wird ganz schlicht und ergreifend sehr umwerfend begründet von Gott in Jesaja 43, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Das ist Gottes Motivation. Dieser Ausblick auf die Rettung aus dem Gerichtsvollzug gründet also in der Liebe Gottes zu den Verlorenen. Und genau das greift das Pilgerlied Psalm 126 auf. Ganz sicher wird dieser Psalm dann gesungen, als die Rückkehrer aus Babylon mit Esra und Nehemia wieder ins Land zurückkommen und einen Neuanfang machen dürfen. Wahrscheinlich hatte auch Jesus zusammen mit seinen Jüngern dieses Lied auf den Lippen, als er mit ihnen immer wieder auch in den Tempel ging. Und deswegen darf der Psalm 126 auch unser Lied in trübsinnigen Zeiten sein, auch in solchen, die wir uns womöglich selber eingebrockt haben. Und dann soll dieses Lied uns zur Umkehr, zurück zu Gott bewegen, hin zu seinen guten Verheißungen. Der Psalm lässt sich dazu bis heute auch mit den Tränen über unsere persönliche Schuld in den Augen beten. Zum Glück aber im Hinblick auf die große Gnade Gottes. Er gewährt sie allen, die ihm ihre Schuld bekennen und bereuen. Und deswegen finde ich, ist Psalm 126 seit Jesus noch viel eindrücklicher, weil wir inzwischen wissen dürfen, wie weit Gott uns in seiner Gnade entgegenkommt. Und da war ja selbst die spektakuläre Rückkehr der Juden damals aus Babylon nur ein kleines Vorzeichen für die noch viel größere Rückkehr von Menschen, die Jesus gerettet und für Gott erlöst hat. Und so lässt sich Psalm 126, die Verse 4 und 5, sogar missionarisch verstehen. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Nicht nur die Gefangenen von damals betrifft das, sondern alle Menschen aus allen Völkern, die Jesus aus der Gefangenschaft, der Versklavung, der eigenen Schuld befreit hat. Auch dich und mich. Und damit wir auf ewig versöhnt bei unserem himmlischen Vater leben dürfen. Darauf läuft alles hinaus. Das ist die herrliche Zukunft für Israel und für uns. Und dann kommt deswegen wahre Freude mit ewiger Qualität auf. Nicht nur bei uns als den Geretteten, sondern, wir wissen das auch aus anderen Stellen der Bibel, auch im Himmel wird Freude sein über jeden Sünder, der Buße tut. Das war auch ein Thema in der Allianz Gebetswoche an einem Abend. Es wird eine gemeinsame Freude sein von Gott mit seinen Geretteten im Himmel, wenn er sein Ziel mit uns erreicht hat. Aber Psalm 126 verschweigt ja auch nicht, dass es im Vorfeld dieser endgültigen Rückkehr aller geretteten Menschen zu Gott noch sehr viel Leid, Angst, Ablehnung und Verfolgung gegen Gottes Volk und seine Kinder geben wird. Viele Tränen werden noch geweint und der Mensch ist noch des Menschen Feind. Doch weil Jesus für die Feinde starb, hoffen wir, weil er uns Hoffnung gab. So heißt es in dem Lied, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Und deshalb darf uns nicht die Angst vorm Leid bestimmen, selbst dann nicht, wenn wir gerade mittendrin stehen, sondern Gottes Kraft und seine Zusage, die uns hilft, auch das Schwere im Leben auszuhalten, um Gott treu zu bleiben. Die Hoffnung auf die Ernte der ewigen Freude, die soll uns darin bestärken, auszuharren. So als wären wir gerade wie die Pilger von damals singend zum Tempel unterwegs, um Gott ganz nah zu sein. Durch Jesus dürfen wir das, durch Jesus sind wir Gott schon ganz nahe. Und mit einer riesengroßen Vorfreude werden wir der Ewigkeit entgegengehen und wir werden mit dieser Haltung alle Schwierigkeiten besser ertragen können, selbst das eigene Sterben. Ich finde, Psalm 126 ist so vor allem ein Ausdruck großer Vorfreude. Vorfreude mitten in einer noch schweren Zeit. Und das finde ich doch sehr ermutigend. Das hilft uns auch auf die ganzen Hiobsbotschaften unserer Zeit, mal mit einem anderen Blickwinkel zu schauen und sie entsprechend einzuordnen. Ja, sie sogar ein Stück zu relativieren, weil sie nicht das Letzte sein sollen. Sie werden nicht das Letzte sein. Und wir sind keine hoffnungslose letzte Generation, die festklebt, sondern wir sind eine neue, hoffnungsvolle Generation, die dem ewigen Friedensreich Gottes entgegenzieht. Dorthin, wo schon Paulus sein Bürgerrecht verortet hat, im Himmel. Und da wird die Vorfreude von einer ewigen Freude abgelöst werden, die auch nicht mehr abreißen wird, weil wir dann endgültig in den Armen unseres himmlischen Vaters sein werden. Und bis dahin brauchen wir auch unsere Tränen nicht zurückzuhalten, sollten wir selber von Leid getroffen sein. Wir werden auch noch länger mitweinen müssen, sobald Geschwister in einer gottlosen Welt bedrängt und verfolgt werden, wegen ihres Glaubens an Jesus. Und wir wissen nicht, wie es hier sein wird in 10, 20 Jahren. Doch diese Tränen, die geweint werden in der Treue zu Gott, sind Saat der Hoffnung. Der Schreiber der Allianz-Gebetsandacht für heute, Andi Bachmann-Roth, hat es, wie ich finde, gut getroffen, wenn er seine Gedanken zu Psalm 126 so zusammenfasst. Ich lese ihn noch mal vor mit ein paar kleinen Ergänzungen von mir. Das Beste kommt noch, schreibt er. Das ist kein billiger Trost, der uns dazu veranlasst, uns innerlich von der Welt zu verabschieden. Die christliche Zukunftshoffnung lädt uns vielmehr dazu ein, bereits hier und heute zu feiern, zu glauben und zu lieben. An unseren Festtafeln, und wir werden ja nachher gemeinsam miteinander Mittagessen, ja, ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, an unseren Festtafeln und ich hoffe auch doch sehr, auch in unseren Gottesdiensten und an unserer Liebe füreinander, dürfen Menschen bereits jetzt etwas vom Himmel schmecken. Und so kann Feiern zu einer der schönsten Formen des Widerstands gegen eine Stimmung der Angst und der Depression in unserem Land werden. Wir proklamieren damit, dass Leiden nicht die letzte Realität ist und eine gute, ja die allerbeste Zukunft auf uns wartet, vorbereitet und ermöglicht durch Jesus. Amen.